Sich selbst traute sie kaum zu, zum Meer zurückzufinden. Tag oder Nacht. Der Himmel war grau verhangen, und weder Sonne noch Sterne würden ihr helfen, den Weg zu finden. An diesem Abend schlugen sie ihr Lager früh auf, nachdem sie einen Hang hinuntergeritten waren und plötzlich am Rand eines glitzernden Sumpfes standen. Im graugrünen Licht wirkte der Boden fest, doch wären ihre Pferde dort bis zum Widerrist eingesunken. Also mussten sie umkehren und sich auf festen Boden zurückmühen. »Nicht schlimm«, versicherte Crabb ihnen. »Wir reiten den Hügel wieder hinauf und suchen uns einen anderen Weg.« Am nächsten Tag blieb alles wie gehabt. Sie ritten durch Pinienwald und Sumpf unter einem dunklen Himmel und zeitweise im Regen dahin, an Schlucklöchern und Höhlen und den Ruinen alter Festungen vorbei, deren Steine mit Moos überzogen waren. Jeder Trümmerhaufen hatte seine Geschichte, und der flinke Dick erzählte sie ihnen alle. Wenn man ihm so zuhörte, mussten die Männer von Cracklow Point ihre Kiefern mit Blut gegossen haben. Brienne verlor bald die Geduld. »Wie lange noch?« wollte sie schließlich wissen. »Wir haben doch inzwischen vermutlich schon jeden Baum in Cracklow Point gesehen.«
»Wohl kaum«, antwortete Crabb. »Aber wir sind nahe am Gewisper. Seht ihr, der Wald lichtet sich schon. Bald sind wir an der Meerenge.«
»Bei diesem Narren, den er mir versprochen hat, wird es sich wahrscheinlich um mein Spiegelbild in einem Tümpel handeln«, dachte Brienne. Doch es erschien ihr sinnlos, jetzt umzukehren, nachdem sie so weit gekommen war. Allerdings war sie müde, das konnte sie nicht leugnen. Ihre Schenkel waren vom Reiten verhärtet wie Eisen, und in den letzten Nächten hatte sie nur 4 Stunden geschlafen, während Podrick Wache hielt. Falls der flinke Dick beabsichtigte, sie zu ermorden, würde es wohl hier geschehen, in einer Gegend, die er gut kannte. Vielleicht führte er sie zu einer Räuberhöhle, wo er Kumpane hatte, die ebenso niederträchtig waren wie er selbst, oder er ließ sie einfach im Kreis laufen, bis der Reiter sie eingeholt hatte. Von dem Mann hatten sie nichts mehr gesehen, seit sie Lord Brunes Burg hinter sich gelassen hatten, trotzdem musste das nicht heißen, dass er die Jagd aufgegeben hatte. »Vielleicht werde ich ihn töten müssen«, sagte sie sich eines Nachts, während sie im Lager auf- und abschritt. Bei dem Gedanken wurde ihr übel. Ihr alter Waffenmeister hatte stets bezweifelt, dass sie hart genug für den Kampf war.
»In euren Armen steckt die Kraft eines Mannes«, hatte Sir Goodwin ihr mehr als einmal gesagt. »Aber euer Herz ist so weich wie das einer Jungfrau.« »Es ist eine Sache, im Hof mit stumpfem Schwert zu üben, und eine ganz andere, einem Mann den scharfen Stahl einen Fuß tief in die Gedärme zu stoßen und zu sehen, wie das Licht in seinen Augen erlischt.«
Um sie abzuhärten, hatte Sir Goodwin sie zum Metzger ihres Vaters geschickt, wo sie Lämmer und Ferkel schlachten sollte. Die Ferkel quiekten und die Lämmer schrien wie verängstigte Kinder. Danach hatte Brienne vor Tränen in den Augen nichts mehr sehen können, und ihre Kleidung war so mit Blut besudelt gewesen, dass sie ihrer Zofe befohlen hatte, die Sachen zu verbrennen. Dennoch hegte Sir Goodwin weiterhin seine Zweifel.
»Ein Ferkel ist ein Ferkel, ein Mann ist etwas anderes. Als ich in eurem Alter war, ein Knappe damals, hatte ich einen Freund, der stark und schnell und behende war, ein wahrer Recker auf dem Übungshof. Wir alle wussten, dass aus ihm eines Tages ein ruhmreicher Ritter werden würde. Dann kam der Krieg zu den Stepstones. Ich sah, wie mein Freund seinen Gegner auf die Knie zwang und ihm die Axt aus der Hand schlug. Doch als er es hätte beenden müssen, hat er einen halben Herzschlag lang innegehalten. In der Schlacht bedeutet ein halber Herzschlag ein Leben. Der Mann zog den Dolch und fand eine Fuge in der Rüstung meines Freundes. Seine Kraft, seine Schnelligkeit, seine Tapferkeit, sein hart erarbeitetes Geschick, das alles war weniger wert als der Furz eines Mimen, weil er vor dem Töten zurückscheute. Vergesst das nicht, Mädchen!«
»Nein«, versprach sie seinem Schatten dort im Kiefernwald. Sie setzte sich auf einen Stein, zog ihr Schwert aus der Scheide und begann es zu schärfen. »Ich werde es nicht vergessen. Und ich bete darum, dass ich nicht zurückscheuen werde.« Der nächste Tag dämmerte trüb und kalt und wolkenverhangen. Der Sonnenaufgang war nicht zu sehen, doch als die Schwärze sich in Grau verwandelte, wusste Brienne, dass es an der Zeit war, abermals die Pferde zu satteln. Sie ritten durch die Kiefern, der flinke Dick voran. Brienne blieb dicht hinter ihm, und Podrick, bildete auf seinem gescheckten Traber den Schluss. Die Burg tauchte ohne Vorwarnung vor ihnen auf. Eben befanden sie sich noch im tiefsten Wald, wo meilenweit nur Kiefern zu sehen waren. Dann ritten sie um einen großen Felsen, und vor ihnen tauchte eine Lücke auf. Eine Meile weiter endete der Wald abrupt. Jenseits davon sah sie Himmel und Meer und eine alte, verfallene Burg, verlassen und überwuchert, am Rande der Klippen.
»Das Gewisper«, sagte der flinke Dick, »horcht, ihr könnt die Köpfe hören.«
Podrick stand der Mund offen.
»Ich höre sie.«
Brienne vernahm es ebenfalls. Ein fernes, leises Murmeln, das aus dem Boden und aus der Burg zu kommen schien. Das Geräusch wurde lauter, als sie sich den Klippen näherten.
»Das Meer«, begriff sie plötzlich. Die Wellen hatten unten Löcher in die Klippen gefressen und rauschten nun durch die Höhlen und Gänge unter der Erde.
»Es gibt keine Köpfe«, sagte sie. »Das sind nur die Wellen, die du flüstern hörst.«
»Wellen flüstern nicht, es sind Köpfe.«
Die Burg war ohne Mörtel aus alten Steinen errichtet worden, von denen keiner dem anderen glich. Dickes Moos wuchs in den Spalten, und Bäume sprossen aus den Fundamenten. Die meisten alten Festungen hatten einen Götterhain. Dem Anschein nach hatte das Gewisper sonst kaum etwas. Brienne ließ ihre Stute bis zum Rand der Klippe gehen, wo die äußere Mauer eingestürzt war. Auf den zerbröckelten Steinen wuchs roter Giftefeu. Sie band das Pferd an einem Baum und wagte sich näher an den Abgrund heran. 50 Fuß unter ihr umwirbelten die Wellen die Überreste eines eingestürzten Turms. Dahinter entdeckte sie den Eingang einer Höhle.
»Das ist der alte Leuchtturm«, sagte der flinke Dick, der von hinten an sie herantrat. »Er ist eingestürzt, als ich halb so alt war wie Pott. Es gab mal eine Treppe hinunter zur Bucht, aber als die Klippe eingestürzt ist, wurde sie mitgerissen. Danach sind hier auch keine Schmuggler mehr gelandet. Sie konnten zwar noch mit den Booten in die Höhle rudern, aber weiter nicht, seht ihr?«
Er legte ihr die Hand auf den Rücken und zeigte mit der anderen hinunter.